SWR Kultur. Impuls.
Mit Jochen Steiner, schönen guten Tag. Heute geht's mal wieder um Sie. Heute beantworten wir Ihre Fragen in einer neuen Ausgabe von 1000 Antworten zum Thema Haut. Wie halte ich meine Haut gesund? Wie schädlich ist ein Sonnenbrand? Wie läuft das Hautkrebs-Screening ab? Welche Ernährung hilft der Haut? Die Fragen beantwortet Doktorin Jael Adler. Sie ist Fachärztin für Dermatologie und führt seit 2007 ihre eigene Praxis in Berlin. Jael Adler hat mehrere Bücher über die Haut geschrieben. Ihr aktuelles heißt Genial ernährt. Schönen guten Tag, Frau Adler, und herzlichen Dank, dass Sie mitmachen.
Ich freue mich, danke für die Einladung.
Frau Adler, wir haben schon ein paar Fragen vorab per Mail bekommen. Eine Hörerin will wissen, wie stark denn der Einfluss von Rauchen auf die Haut ist.
Das ist ein ganz starker Altersbeschleuniger für die Haut. Wir wissen ja alle, dass Nikotin in den Zigaretten drin ist und das macht die Gefäße eng. Das heißt, schon mal ist die Durchblutung nicht so gut. Es sind aber insgesamt mehr als 7000 chemische Substanzen, darunter sehr viele toxische in der Zigarette. Da sind zum Beispiel auch radioaktive Stoffe drin, Polonium etwa. Und dann gibt es weitere Gifte. Wir kennen Teer, wir kennen polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Das haben viele Verbraucher auch schon mal in anderem Zusammenhang gehört. Aber auch Formaldehyd und Benzol und Ammoniak und Schwermetalle. Und all das ist Gift für die Hautzellen, für den Stoffwechsel. Und das ist auch der Grund, warum Menschen, die rauchen, schnell älter aussehen. So ähnlich wie durch Sonnenschäden.
Also nochmal ein Grund, mit dem Rauchen vielleicht aufzuhören. Eine andere Hörerin, die war neulich in der Sauna, da ist es bekanntlich sehr heiß. Sie war, glaube ich, in der Sauna mit um die 100 Grad. Und da fragt sie, wieso verbrennt da die Haut nicht bei knapp 100 Grad in der Sauna?
Das liegt daran, dass wir gute Regulationsmechanismen haben. Wir kochen also noch nicht so schnell. Die Gefäße erweitern sich und geben Wärme ab. Es kommt auch zum Schwitzen. Und das gibt Verdunstungskälte und es gilt als tatsächlich Immunsystem unterstützende Maßnahme. Das heißt, die Durchblutung, die verstärkt durch die Haut geleitet wird, führt auch dazu, dass mehr Immunzellen ankommen und dass man deswegen durch Saunabesuche nicht nur was für sein Herz-Kreislauf-System, sondern auch für sein insgesamt Immunsystem und für die Hautgesundheit tut, denn auch der Säureschutzmantel und die Hautdurchfeuchtung profitieren. Man darf natürlich nicht für ewig drin bleiben, dann trocknet man aus, aber die Haut ist eben genial, sie kann richtig viel Klimaanlage bedeuten für uns.
Jetzt ist ja immer noch Sommer, gerade ist es hier im Südwesten nicht mehr ganz so heiß. Aber wir erinnern uns an 30 bis 40 Grad, wir haben uns eingecremt mit Sonnencreme. Wie viel Sonne, Frau Adler, ist denn noch okay für die Haut und ab wann wird es denn problematisch?
Also wir alle lieben und brauchen die Sonne. Das Tageslicht macht ja auch was mit unserer Stimmung. Und unser Organismus ist darauf aus, dass wir auch mal ein bisschen Sonne tanken, weil wir zum Beispiel Vitamin D bilden müssen und wollen. Wir haben ja nicht immer schon in der Geschichte der Menschheit Nahrungsergänzungsmittel gehabt. Aber leider hat die Sonne auch ihre Schattenseiten. Die Dosis ist sehr schwer zu kontrollieren. Viele Hellhäutige übertreiben es, indem sie einfach südlich des Schwarzwaldes Urlaub machen. Das ist schon zu viel für die Sonne, für die Haut. Also zu viel UV-Last. Das heißt, dadurch, dass wir eben jetzt auch global verteilt sind mit allen verschiedenen Hauttypen, kann man überhaupt nicht mehr so richtig sagen, wie viel ist für den Einzelnen jetzt in Ordnung. Wir Hautärzte sind ziemlich vorsichtig. Also mich würde man im Pool immer daran erkennen, dass ich mit Hut und Brille und vielleicht sogar im Schwimm-T-Shirt, das UV-dicht ist, da stehe und meine Haut ist ziemlich hell, während die anderen alle braun sind. Also wir finden, dass man sich richtig gut schützen soll, weil nicht nur Hautkrebsrisiko massiv steigt. Wir sehen die Zahlen explodieren, sondern auch die Hautalterung, was die Leute noch viel mehr abtörnt. Also man kriegt die Leute viel mehr zum Sonnenschutz motiviert, wenn man sagt, sie kriegen Falten und Flecken und baumelnde Partien, als wenn man vom Hautkrebs spricht. Also wir finden so wenig wie möglich Sonne, also nicht in Schatten komplett sich vergraben, aber wir wollen nicht bräunen und vor allem nicht röten.
Wenn man sich jetzt aber doch mal nicht so gut eingecremt hat oder es vergessen hat, man bekommt einen Sonnenbrand. Wie schlimm ist denn ein einziger Sonnenbrand für später, sage ich jetzt mal, Thema Hautkrebs?
Bis zu einem gewissen Grad kann der Körper schon Schäden reparieren, aber man sagt auch, dass jeder Sonnenbrand gespeichert wird und irgendwann kann das ganze System kippen und deswegen kann Jahre oder Jahrzehnte später der Hautschaden eintreten. Das sehe ich jeden Tag in der Praxis. Das heißt, Leute, die mir sagen, ich gehe ja nie in die Sonne, ja, aber sie waren eben in der Kindheit in der Sonne. Und deswegen muss man sagen, also es wird nicht jeder Schaden repariert und der summiert sich und irgendwann kann es dann zum, ja, zur Erkrankung kommen in Richtung Hautkrebs. Aber auch Hautalterung oder Vorstufen von Hautkrebs nervt die Leute auch maßlos.
Wie viel Sonnencreme sollte ich denn auftragen?
Viel hilft viel in diesem Punkt. Für das Gesicht 2 Fingerlängen Sonnencreme, für den Körper, wenn Sie jetzt in der Badehose oder im Bikini rausgehen, 1,5 bis 2 Schnapsgläser voll, ist eine gute Orientierung. Man möchte auch leicht zu vergessende Areale bitte beachten, also hinter den Ohren und vielleicht sogar oben auch den Scheitel oder die Glatze, je nachdem, je nach Frisur. Und die Sonnenterrassen sind besonders gefährdet. Das ist also das Ohr oben drauf und der Nasenrücken und die Jochbeine und je nach Anatomie die Oberlippe oder die Unterlippe, was gerade vorsteht. Also was ich jetzt so ein bisschen humorvoll sage, bedeutet einfach, bewusst vor dem Sonnenbad eincremen, auch nachcremen, wenn man geschwitzt hat oder baden war. Und noch besser ist das Motto meiden, kleiden, cremen, also wirklich die nicht sich in die Sonne prall hauen, sondern in Schatten gehen, die Mittagssonne vermeiden und ruhig auch mit Kleidung arbeiten, die dicht gewebt, aber locker ist. Und für Kinder gerade UV-Schutzkleidung mit dem Standard 801, wenn man gerade im Wasser ist, ne, dass es nicht durchsichtig wird, sonst kann man durch ein helles T-Shirt auch Sonnenbrand bekommen.
Sagt die Hautärztin Jael Adler, sie ist heute unser Gast. In SWR Kultur Impuls 1000 Antworten zum Thema Haut. Herr Rieck möchte was wissen zum Thema Psoriasis, also Schuppenflechte umgangssprachlich genannt. Wie kann er die, Frau Adler, positiv beeinflussen?
Die Schuppenflechte ist ja eine genetische Veranlagung und die kann von leicht bis schwer ausfallen, hat aber ein paar Möglichkeiten jetzt abseits der ärztlichen Therapie einen positiven Einfluss haben. Zum einen ist erstmal die Hautpflege, dass man nicht so austrocknend sich abseift, sondern wirklich nur mit Wasser wäscht. Das ist auch total okay, dann ist man gar nicht dreckig. Das ist eh ein Tipp für jeden. Also die großen Flächen nur mit Wasser waschen und dann diese geschundenen, empfindlichen Hautpartien gut eincremen. Zum Beispiel mit einer Fettlotion, einer Lipolotion, gut streichfähig, mit Harnstoff drin. Urea, 10%. Und dann die ärztlichen Therapien, die gehen auch von der Cremetherapie bis hin zu auch Spritzen. Und da gibt es ganz moderne, die heute nicht mehr das Immunsystem komplett platthauen, sondern modulieren, also nur den überaktiven Teil abmildern. Und ansonsten guckt man gerne, dass man so nicht zu übergewichtig ist, mit dem Alkohol zurückhaltend ist. Sehr schön kann man mit Omega-3-Fettsäuren als Nahrungsergänzungsmittel arbeiten, sowie mit Vitamin D. Und ich als Ernährungsmedizinerin, das bin ich ja neben der Dermatologie auch, gucke tatsächlich ganz gern im Blut nach und sehe, ach ja Mensch, da fehlt dem Menschen nochmal Zink und Selen und manche haben zu wenig B-Vitamine oder Eisen. Und auch das kann man dann korrigieren über Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel. Und das kann Menschen helfen, abzuheilen. Aber wir wissen eben, alles, was Entzündung fördert, das fördert eben auch die Schuppenflechte.
Da passt ganz gut eine Frage zum Thema Neurodermitis. Ist ja auch eine Hauterkrankung, beziehungsweise eine Erkrankung, die sich über die Haut auch zeigt. Wie kann man bei Neurodermitis mit der Ernährung ein bisschen gegensteuern vielleicht?
Also die Haut hängt natürlich am gesamten Organismus und deswegen gilt, dass für jede Hauterkrankung, dass man auf die Ernährung achten darf. Antientzündliche Ernährung ist eine pflanzenbetonte Kost. Wir brauchen aber immer auch genug Proteine, weil die Hautreparatur über Eiweiß gelingt. Und natürlich, wenn jemand eine schuppende Hauterkrankung hat, verliert man eine ganze Menge Eiweiß. Und wenn das Immunsystem in Wallung ist, wie bei einer Neurodermitis, auch dann braucht es genug Proteine. Auch hier wieder Stichwort Vitamin D, Zink, Selen, Omega-3-Fettsäuren. Und ansonsten, was eins meiner Lieblingsthemen ist, ist die Darmflora. Und da gibt es auch schon viele gute Untersuchungen. Wir brauchen unbedingt 30 Gramm Ballaststoffe am Tag, das kann man auch mit kostenlosen Apps im Handy mal tracken und besonders gut geeignet für eine vielfältige und hautgesundheitsförderliche Darmflora sind zum Beispiel Akazienfasern, aber auch Flohsamenschalen, Leinsamen und viele andere lösliche Ballaststoffquellen, zum Beispiel aus bitteren Salaten und Wurzelgemüsen. Und zu guter Letzt dann noch lebendige Nahrung, also es gibt ja viele Hersteller, die auch so Pulverchen empfehlen, wo so Milchsäurebakterien zugeführt werden, Bifidobakterien. Aber das geht natürlich auch zum Beispiel mit frischem Sauerkraut, also dass man selber fermentiert hat oder von der frischen Theke nicht mehr erhitzt, damit die Bakterien leben. Oder Kefir, wenn man Milchprodukte verträgt. Oder auch Kimchi vom Koreaner oder die sogenannten effektiven Mikroorganismen und Salat aus dem Garten. All das reichert die eigene Darmflora an und kann von innen die Antientzündung unterstützen.
Von der Ernährung gehen wir jetzt zu einem, glaube ich, anderen Thema. Eine Hörerin ist in der Leitung, Frau Bohnenstengel, grüß Sie. Sie sind dran mit Ihrer Frage.
Ja. Ich sehe in letzter Zeit eben sehr viele Menschen mit Tattoos und wenn ich sie so sehe, über den ganzen Körper oft verteilt, dann denke ich, dass das nicht gut für die Haut ist. Also rein gefühlsmäßig. Und das ist meine Frage. Also gerade auch, wenn der ganze Körper mit Farben und bedeckt ist.
Da ist die Frage, danke Frau Bohnenstengel, an Jael Adler. Wie gesundheitsbedenklich sind Tattoos? Sind sie es überhaupt?
Also es gibt ja leider viel zu wenig Forschung zu den einzelnen Tattoofarben. Die werden in die Haut eingebracht und bleiben dort, machen sich aber auch auf den Weg durch die Lymphbahnen und in die Organe und werden ja nicht wie ein Arzneimittel über Leber und Niere entgiftet. Das heißt, eigentlich bräuchten wir Arzneistudien, um die Farben zu beurteilen. Die Mischungen sind aber wild, es gibt so viele unterschiedliche Farben. Immerhin gibt es jetzt eine Verordnung, wo gesagt wird, welche Farben bitte jetzt nicht mehr verwendet werden. Aber dafür gibt es neue Alternativen und die sind genauso wenig überprüft. Also es bleibt immer so eine Blackbox. Und als Hautärztin muss ich auch sagen, ich empfinde das als eine unnötige Belastung unseres Körpers. Es kommt immer zu einer Entzündung, zu einer Abkapselung. Auch UV-Strahlung kann die Farben unter Umständen ändern und vielleicht giftiger machen. Ich sehe in der Praxis auch manchmal Hautkrebs innerhalb der Tattoos, entweder weil die Farben vielleicht doch die Zellen mutieren lassen schneller oder weil eben einfach auch man das nicht rechtzeitig erkennt. Die Vorsorge ist nicht so leicht durch die Farbe hindurch. Manchmal werden leider auch Leberflecken überstochen, obwohl gute Tätowierer darauf achten sollten und manche tun es auch. Ich habe Patienten gesehen, die dadurch eine dicke Schuppenflechte entwickelt haben, also der Drache wurde plötzlich 3D oder Patienten, die eine Nesselsucht, also so eine Art ja, Quaddelallergie entwickelt haben nach dem Stechen und natürlich auch Infektionen und Narben. Also toll finden wir Hautärzte das nicht und ich finde
so
auch, dass
durch,
man
ja
das geschmacklich ja auch manchmal verändert im Laufe des Lebens und die Rose, die verwelkt dann mit dem Körper und das sieht dann auch einfach nicht mehr immer so gut aus und die Jugendsünden mag man ja, also ne, die Mode der 80er Jahre finde ich jetzt heute auch nicht mehr toll, aber ich bin froh, dass ich sie mir nicht in die Haut tätowiert habe.
Okay.
Think before you ink, sagt man immer so schön. Also denk lieber nach, bevor du dir was stechen lässt, wenn es unbedingt sein muss.
Okay.
Also das Thema Lymphome ist auch in der Diskussion, wird aber gerade erforscht, ob also auch das Immunsystem Krebs entwickeln kann durch die Partikel, die es da bekämpft.
Also Frau Bohnenstengel, Sie lagen mit Ihrem Gefühl, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
Ja, das denke ich.
Ja. Dann herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Bitte, gerne.
Und wir haben auch schon den nächsten Hörer in der Leitung, das ist Herr Kramer, grüß Sie.
Grüße Sie, Herr Steiner.
Sie haben eine
Grüß
Frage.
Gott, Frau Adler.
Danke, hallo.
Ja, ich habe einen Pilz, den behandle ich mit Kortikoiden und der will einfach nicht weggehen. Ne? Sobald ich aufhöre, die Salbe zu benutzen, kommt er wieder. Ne?
An welcher Stelle sitzt der Pilz?
An der Leiste.
Okay, also an der Leiste hat man ja oft einen nicht so schönen Säureschutzmantel, weil man da viele Duftdrüsen hat. Da sind viele Menschen ein bisschen geschwächt vom Immunsystem der Haut her. Da bilden sich also ganz häufig Erregervermehrungen durch Bakterien. Und es gibt unterschiedliche Pilze, es gibt Hefepilze und Fadenpilze. Und eigentlich muss man erstmal rausfinden, was ist jetzt genau die Ursache. Und wenn man jetzt Cortison hört, Sie haben gesagt Corticosteroide, das ist ja eine Cortisoncreme, die ist ja nur antientzündlich, aber eben nicht gut für den pH-Wert und schon gar nicht ein richtiges Mittel gegen Bakterien und Pilze. Man würde also viel lieber Ihren Säureschutzmantel vor Ort stärken, zum Beispiel mit Essigwasser oder einer sauren Waschsubstanz mit pH 5. Und eine antibakterielle oder Antipilzcreme nutzen oder in Kombination. Und erst dann haben Sie eine realistische Chance, dass es besser wird. Und nachts, wenn man schwitzt, in den Körperfalten sehr gerne mit einer weichen Zinkpaste, so wie beim Windel-Babypopo arbeiten, damit diese übermäßige Feuchtigkeit aufgesaugt wird und die Haut wieder robuster ist und nicht so quasi aufgeweicht von der Barriere.
Das heißt, bei Hautpilz, Frau Adler, ist es mit einer Cortisonsalbe nicht nur getan? Das habe ich jetzt so verstanden.
Cortison ist nur eine Ergänzung, wenn es doll entzündet ist. Aber eigentlich, da es ja infektiöse Erkrankungen sind, nimmt man ein antiinfektiöses Mittel. Das Cortison würde ich tatsächlich eher weglassen, weil genau dann das passiert, was er gerade beschrieben hat. Und ansonsten eben das lokale Hautimmunsystem stärken, was natürlich auch von innen geht. Und manchmal hat man ja etwas üppigere Körperfalten und da muss dann einfach Luft dran und eine Einlage, vielleicht eine Baumwollschicht rein, ne? Je nachdem, was man so trägt. Also das sind alles gute Tricks, Es ist ja auch so, dass viel oft so Synthetikwäsche und so eher ungünstig ist für die Region.
Sagt die Hautärztin Jael Adler. Sie ist heute unser Gast in der Sendung SWR Kulturimpuls. 1000 Antworten zum Thema Haut. Sie können anrufen und Ihre Frage an Jael Adler stellen. Schönen guten Tag. Wie ist denn Ihre Frage?
Ja, meine Frage ist die, ich habe, als ich ganz jung war, so um die 16, ich schätze ein, zwei Jahre lang, mich vor eine Höhensonne gesetzt. Vielleicht könnte man das mit einem kleinen Solarium vergleichen, denke ich jetzt. Ich hatte ständig wie so einen kleinen Sonnenbrand. Also die Haut hat immer gebrannt und die Frage geht eben dahin, wie sehr sich das auf die Hautalterung auswirkt.
Frau Adler, kennen Sie so ein Gerät? Also mir sagt es jetzt nichts.
Naja, das ist schon, hat sie völlig recht, so eine Alternative oder sozusagen der Vorläufer des Solariums nach meiner Erfahrung. Aber man kann mich korrigieren. Aber ja, Höhensonne, UV-Strahlung auf jeden Fall, kann Schäden hinterlassen. Was in der Jugend eingesammelt worden ist und vielleicht auch massiv eingesammelt worden ist, kriegt man nicht wieder los. Aber es heißt nicht, dass man immer Hautkrebs kriegen muss. Hautalterungen haben wir alle, aber man muss eben wirklich sehen, dass die verstärkt wird durch solche Veränderungen, die man sich sozusagen massiv zugefügt hat. Aber man könnte jetzt, wenn man zum Hautarzt geht und sieht, man hat doch schon eine ganze Menge Lichtschäden, auch jetzt noch einiges dagegen tun. Es gibt zum Beispiel ein Verfahren, das nennt sich photodynamische Therapie. Da wird die Haut flächig eingecremt mit einem eigentlich nicht gefährlichen Stoff, sondern einem Stoff, der in unserem Stoffwechsel in der Blutbildung selber vorkommt. 5-ALA heißt der. Den kann man auf die Haut aufcremen und sagen wir nach 3-4 Stunden ist das dann eingezogen in die Haut und dann setzt man sich unter Tageslicht oder Rotlicht LED-Lampen und dann werden alle Vorstufen von Hautkrebs und auch Lichtschäden abgestoßen oder zu großen Teilen. Das kann ganz schön wehtun. Das kühlt dann die Arztpraxis da mit einem kalten Wind zum Beispiel. Und dann schuppt sich das ab und die Haut kann sich erneuern und ganz viele von den Schäden gehen dann weg. Und interessanterweise sieht man dann auch wieder deutlich verjüngt aus, weil die Haut einfach gesünder wird. Natürlich kann man auch mit Lasermethoden braune Flecken weglasern oder erweiterte Äderchen entfernen oder mit dem fraktionierten CO2-Laser das Kollagen, also das Bindegewebe, wieder stimulieren. Also es gibt eine große Vielfalt. Auch wir Dermatologen mögen ja mit Spritzen arbeiten, Hyaluronsäure, Biostimulatoren, Botox oder Botulinumtoxin und die plastischen Chirurgen, die ziehen dann die Haut noch glatt. Also je nach Leidensdruck kann man eine ganze Menge tun. Wir alle wussten damals noch nicht, was die Sonne alles für Schäden hinterlässt. Und ich würde da auch jetzt die Letzte sein, die jemandem einen Vorwurf macht. Aber ernst nehmen mit dem Wissen, was man heute hat, finde ich schon gut. Und dann einfach auch regelmäßig zur Vorsorge gehen. Und wenn Leidensdruck besteht, einfach auch mal den Arzt auf weitere Verfahren ansprechen.
Dann
ja, vielen Dank.
Das herzlichen Dank für Ihre Frage. Dankeschön.
Ich danke Ihnen sehr.
Ja, tschüss. Gern. Frau Heinrich hat sich bei uns gemeldet. Sie hat oder hatte weißen Hautkrebs. Was kann sie mit ihrer Ernährung für die Haut Gutes tun, Frau Adler?
Also beim weißen Hautkrebs ist es auch so, dass hier sicherlich eine Mischung aus Genetik, heller Hauttypveranlagung, Sonnenschäden eine Rolle spielen. Es gibt manche Leute, die Blutdrucksenker nehmen oder beziehungsweise Wassertabletten, die den Hautkrebs auch verstärken. Da würde ich mal gucken, ob das irgendwie im Sortiment dabei ist und den Hausarzt ansprechen. Ansonsten ist das Thema Vitamin D sehr interessant. Das wird ja in der Haut in der Sonne gebildet. Aber man weiß auch, wenn man das zuführt, kann das Risiko für weißen Hautkrebs oder überhaupt für Hautkrebs etwas wieder sinken. Also wenn man zum Beispiel als nierengesunder Mensch, sagen wir mal 2.000 bis 3.000 Einheiten am Tag in Verbindung vielleicht mit K2 zu sich nimmt, könnte man etwas Gutes für seine Haut tun. Auch finde ich gut, die Haut von innen etwas anzufärben, quasi ganz leicht wie eine Sonnencreme von innen, indem man ein Glas Möhrensaft am Tag trinkt mit Beta-Carotin, ein Tröpfchen Öl. Oder auch Astaxanthin, das ist das, was Lachs und Flamingo so pinkig-orangelich färbt. Und Omega-3-Fettsäuren sind antientzündlich. Eine Darmflora, die vielfältig ist, ist auch präventiv. Und ein B-Vitamin kann bei weißem Hautkrebs wahrscheinlich ebenfalls helfen, die Reparatur der UV-bedingten Hautschäden, der DNA, also des Erbgutschäden, zu neutralisieren. Das ist besonders das Vitamin B3.
Also auch da gibt es
viel. Aber das würde ich messen im Blut, bevor ich das jetzt blind einnehme.
Auch da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Die nächste Hörerin in der Leitung ist Frau Höfli. Sie hat, glaube ich, eine Frage zu Pigmentflecken, wenn ich es richtig gehört habe.
Ja, hallo, hier ist Töfli. Es könnte sein, dass meine Frage ergänzend zu der Höhensonne passt. Ah. Ich habe sehr starke Pigmentflecken auf beiden Handrücken. Ich bin jetzt über 70 Jahre alt, aber meine Hautärztin empfiehlt mir eine Lasertherapie. Da wird auf beiden Handoberseiten wird dann diese Pigmentstörung entfernt. Meine Frage, ist das sehr schmerzhaft und kommen die Pigmentflecken dann wieder oder ist das so, dass das ein für alle Mal dann erledigt ist?
Das ist eine super Frage. Vielen Dank dafür. Das wird nämlich ganz oft gefragt. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Flecken auf den Handrücken. Zum einen die braunen, die man gar nicht tasten kann, wenn man mit geschlossenen Augen mit der Hand drüber fährt. Und dann die anderen, die so ein bisschen erhaben sind, so 3D-mäßig. Süßerweise nennt man die auch Stuckokeratosen, also wie Stuck an der Decke, also Verhornungen, die so 3D etwas erhaben sind. Da benutzt man verschiedene Verfahren. Also für die Flecken, die nicht erhaben sind, dann nimmt man zum Beispiel den Rubinlaser. Und das ist sehr gut auszuhalten vom Schmerz her. Das ist zwar ein Hitzeimpuls, aber man braucht keine Betäubung und der ist auch sehr schnell vorbei. Und dieser Rubinlaser erhitzt das braune Pigment. Der sieht auch tatsächlich genau das Braun. Die helle Haut wird dadurch nicht beeinträchtigt. Das wird erhitzt, verändert seine Farbe, wird dann schwarz. Und an den Händen nach ungefähr 3 Wochen verabschiedet sich diese Verfärbung. Und dann ist es im besten Fall hautfarben oder vielleicht noch eine Weile leicht gerötet. Im Gesicht übrigens geht das innerhalb schon von einer Woche wieder auf Normalzustand. Wenn man aber diese 3D-Knüppelchen hat, dann muss man die abschaben mit einer Kürette oder mit einem chirurgischen Laser abtragen. Das klappt auch super, aber hier hat man dann eine Schürfwunde. Das ist ein bisschen schmerzhafter. Manchmal wird eine Betäubungscreme vorgegeben oder sogar eine Betäubungsspritze. Und hier muss man sehr gut aufpassen, dass es sich dann auch nicht infiziert, weil das wirklich eine offene Wunde ist und dass es danach sich nicht nochmal verfärbt. Also jeder, der sich die Hände lasern lässt wegen solcher störender Flecken, muss 4 Wochen vorher und 4 Wochen danach unbedingt darauf achten, die Haut nicht zu bräunen. Also wirklich raus aus der Sonne und Sonnencreme nutzen. Dann hat man gute Chancen, dass es lange, lange Jahre wegbleibt.
Gut, Sie haben mir sehr geholfen. Ich werde Rubin lasern. Okay, danke schön.
Danke, Frau Höfle, für Ihre Frage. Frau Adl, wir haben jetzt sozusagen eine kleine Notfallfrage. Frau Hegen wurde von einer Wespe gestochen. Frau Hegen, wie lange ist das her?
Na, eben gerade, ach, vor einer halben Stunde.
Na, Glück im Unglück. Jetzt können Sie schnell Ihre Frage loswerden. Was machen Sie jetzt, ne?
Ja, die Frage ist, was mache ich am besten?
Also wichtig ist schon mal zu hören, dass es Ihnen gut geht. Sie haben offensichtlich keine allergische Reaktion erlitten. Das ist nämlich für die Wespenallergiker eine wichtige Zeitspanne, eine halbe Stunde. Also sonst würde man nämlich ja sofort mit Kreislauf reagieren. Ne, könnte man in Ohnmacht fallen, könnte man Nesselsucht und Atemnot bekommen. Die Menschen müssen natürlich sofort ein Notfallset zur Hand haben oder die Rettung rufen.
Ja,
wenn
ich
Sie jetzt nur
Notrufknopf.
Ja, aber die Frage ist, sind Sie Wespenallergikerin?
Nee. Ich hoffe es nicht.
Das hätten Sie auch schon gemerkt. Ansonsten nehmen Sie mal eine frische Zwiebel. Solange der Stich noch ein bisschen geöffnet ist, kann man mit dem Zwiebelsaft sehr schöne Effekte erzielen. Ja. Das ist das tolle Hausmittel. Danach finde ich es immer sehr angenehm zu kühlen, damit sich das Gift nicht so weit verteilt. Und danach, Achtung, jetzt kommt vielleicht interessanter Tipp, Hitze anwenden. Es gibt entweder die Möglichkeit, einen Esslöffel, so einen Suppenlöffel, in heißes Wasser zu tunken und dann ein paar Sekunden auf die Haut zu drücken, sodass man sich gerade nicht verbrennt, oder einen professionellen Hitzestift aus der Apotheke besorgen. Ach, da ist dann eine definierte Zeiteinwirkung und Temperatureinwirkung. Das hilft auch gegen Mückenstiche. Das schadet nicht, sowas zu Hause zu haben. Und damit kann man den Juckreiz sehr gut reduzieren und das Gift vielleicht auch zu Teilen etwas zerstören, dass es einen milderen Verlauf nimmt. Und später dann kann man natürlich auch noch mit kühlenden Gelen arbeiten oder also diese Antihistaminika-Gele, wobei das Antihistaminikum ist nicht das, was hilft, sondern es ist das Gel. Und auch antibakteriellen Cremes oder auch Cortison-Cremes, um die Entzündung zu reduzieren.
Ja, es wird langsam dick halt, ne?
Ja, genau. Deswegen so diese Schritte.
Und dann mache ich erst kühl.
Die Zwiebel erst.
Zwiebel, dann kühl, dann Hitze.
Erst Zwiebeln, dann kühlen und dann den heißen Esslöffel da drüber.
Genau, ohne sich zu verbrennen. Und gucken Sie mal, jetzt lohnt sich das ja noch. Der Sommer ist noch lang. Der Hitzestift ist toll, weil wenn man auch mal beim Grillfest gestochen wird von irgendeinem Moskito oder irgendeinem Insekt, ist es super Anti-Juckreiz für Stunden.
Frau Hegen, dann wollen wir gar nicht weiter reden. Sie werden jetzt aktiv, damit es nicht noch schlimmer wird. Dankeschön, Frau Hegen, für Ihre Frage.
Danke für die Hilfe. Das
gerne, wir tun, was wir können.
Alles gut Ihnen und es ist eine wunderbare Sendung.
Hören wir gern, gebe ich gern ans ganze Team weiter. Und natürlich auch an Jael Adler. Sie ist immer noch unser Gast in SWR Kulturimpuls. 1000 Antworten. mit der Hautärztin Dr. Jael Adler. Sie ist auch Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Anti-Aging-Medizin Healthy Longevity. Frau Adler, früher oder später sollten wir alle zum Hautkrebs-Screening. Wann ist es denn soweit?
Ich finde, dass das immer sinnvoll ist, aber vor allem so ab 18 aufwärts, wenn das Risiko steigt, dass sich auch mal ein schwarzer Hautkrebs entwickeln kann. Und auch, um sich zu sensibilisieren für Fallen, in die man tappt. Also auch sich zu bilden, wie man sich vor Sonne schützt. Und bei der Hautkrebsvorsorge gucken wir Hautärzte den ganzen Körper an, wirklich auch von der Kopfhaut hinter die Ohren in die Mundschleimhaut. Also nicht nur Haut, sondern auch einsehbare Schleimhäute zwischen die Zehen und auch im Intimbereich. Und gucken uns zum einen Leberflecken an oder neu entstandene Pigmente. Wir nutzen sehr gern das Auflichtmikroskop, um die genauere Struktur zu beurteilen. Aber wir schauen auch auf andere Hautveränderungen. Manchmal ist ja eben zum Beispiel eine Vorstufe von weißem Hautkrebs oder einfach Sonnenschäden, wo man sieht, oh, das geht jetzt in eine falsche Richtung und hier muss man besser aufpassen. Aber es kann auch jeder zu Hause schon gucken. Wir sollten unseren Körper kennen. Ich sage immer sehr gerne bei der Liebe das Licht anlassen, also auch den Partner mal inspizieren bei hellem Licht, weil auf dem Rücken sieht man sich ja selber so schlecht oder an intimer Stelle. Alles schon da gewesen. Und es gibt eine Regel, die jeder kennen sollte. Das ist die ABCDE-Regel. A bedeutet, wenn ein Fleck asymmetrisch ist in ein oder zwei Ebenen. B, wenn er unscharf und unregelmäßig begrenzt ist. C, wenn die Koloration in Richtung schwarz, dunkel, scheckig, grau, helle Areale geht. D, wenn der Durchmesser vielleicht über einen halben Zentimeter ist. Und E, wenn sich eine Erhabenheit entwickelt. Dann sind das alles Alarmzeichen, die einem helfen können, zu entscheiden, na, jetzt muss ich doch mal wirklich zum Hautarzt gehen. Das heißt nicht immer, dass es Krebs ist. Ja. Aber so kann man so ein bisschen gucken, in welche Richtung so ein Fleck geht. Und auch neue Flecken sind manchmal wirklich Vorstufen oder schon Melanome. Die entwickeln sich nämlich gar nicht so oft aus Leberflecken, sondern häufig auch einfach auf der normalen Haut.
Wenn ich jetzt so einen Leberfleck habe, der A, B, C, D, E da so ein bisschen anschlägt, dann würden Sie als Hautärztin wahrscheinlich sagen, kommen Sie noch mal regelmäßiger zum Screening, oder?
Ich finde schon, dass man von Jahr zu Jahr kommen sollte, auch wenn die Krankenkassen bisher alle 2 Jahre bezahlt haben und es ja jetzt womöglich auch abschaffen. Das finde ich wirklich fatal. Finden wir alle fatal, weil wir täglich Leute rausfischen mit Hautkrebs. Ich finde, das wird dann wahrscheinlich am Ende so sein, dass sich wahrscheinlich nur noch Leute die Hautkrebsvorsorge leisten, auf privat, die sich es eben leisten können. Und dass es zu einer Entwicklung einer Zweiklassenmedizin auch an dieser Stelle kommt. Dass auch Entwicklungen wie KI, die wir ja gerne nutzen möchten, nicht weiter ausgebaut werden. Weil ne, das ist ja alles auch eine Sache, die muss sich ja rentieren. Das heißt, Versorgungslage wird schlechter und wir machen uns Sorge, wir Hautärzte, dass sich dann mehr Hautkrebs zeigt. Also ich würde am liebsten sagen, einmal im Jahr zum Hautkrebs-Screening gehen und schon fürs nächste Jahr den Termin ausmachen und eben seinen Arzt auch schon in guten Zeiten haben, nicht erst, wenn dann Verdacht besteht auf irgendwas. Im schlimmsten Fall kann ja der Hausarzt einen da auch vermitteln, beziehungsweise viele Hausärzte bieten ja mittlerweile auch eine Hautkrebsvorsorge an. Oder ein Screening, man nennt es ja eher Screening-Vorsorge, ist eigentlich der falsche Begriff.
Wenn Sie dann wirklich im Ernstfall so einen schwarzen Hautkrebs diagnostizieren, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn dann?
Da hat sich viel getan, Gott sei Dank. Also wenn man ein dünnes Melanom findet, dann kann man den durch die operative Entfernung in ganz vielen Fällen schon heilen. Man macht dann oft so einen Sicherheitsabstand und macht dann Nachsorgen. Es gibt mittlerweile ganz moderne Medikamente, die in das Immunsystem eingreifen, die das Immunsystem stärken, den Tumor selber zu bekämpfen oder die wachstumsgenetischen Veränderungen in der Tumorzelle zu beeinflussen, dass der Tumor sich nicht so weit ausbreitet. Und damit haben sich die Heilungs- und auch Überlebensraten toll verbessert, Gott sei Dank. Aber es ist immer noch ein sehr metastasierungsfreudiger Tumor und das schon ab 1 Millimeter Gesamttumordicke, wo man also eben gar keinen Schmerz hat, der einem nichts macht erstmal, ne, schon so große Gefahren lauern. Deswegen finde ich, ist die Vorsorge oder Früherkennung so wichtig.
Wir haben die nächste Frage von einer Hörerin und die ist Frau Schuller, die ist jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag, ja. Frau Schuller, hallo.
Ja, schönen guten Tag, hallo. Ich bin 60 gerade geworden und habe seit neuestem oder auch vorher schon, kriege immer mehr Warzen an der Hand und auch am Arm und so. Und ich weiß gar nicht, was ich dagegen. Ich kann ja nicht alle irgendwie selber wegätzen. Ja, jetzt die Frage, woher das kommt und ja, was ich eben da tun kann, auch vorbeugend, außer die es einfach wegmachen zu lassen.
Diese Warzen sind keine Viruswarzen, die sind also in der Regel nicht ansteckend, sondern kommen im Laufe des Lebens einfach immer mehr. Ich hatte vorhin schon einmal den Begriff Stuckokeratose verwendet. Das erinnert an Verhornung, die aussieht wie Stuck an der Decke. Es gibt aber richtige Hornknubbel, die wie Käferchen auf der Haut sitzen. Manche sind hautfarben, andere sind hellbraun und andere dunkelbraun. Manche sind rau, deswegen erinnern sie an Warzen. Und manche sind eher so speckig glänzend. Alle beschreiben im Grunde dasselbe. Das sind gutartige Hornvermehrungen, die auch nicht entarten, aber manchmal erschreckend gefährlich aussehen können. Und manchmal muss der Arzt das auch dann genauer untersuchen. Und das ist oft genetisch bedingt. In etwas alternder Haut, also ist natürlich manchmal sowas dann auch schneller zu sehen. Aber es gibt auch schon ganz junge Leute, die das haben. Es wird halt immer mehr. Und leider kann man das durch Lebensstil nicht aufhalten. Das ist also ein Mythos. Sie können es tatsächlich nur, wir nennen das in der Praxis mit dem Knubbeltermin entfernen, also abschaben dieser Knubbel mit der Kürette oder man lasert es weg. Und Knubbeltermin ist kein offizieller Ausdruck, das ist nur einer in meiner Praxis so geprägter. Und manche Leute verstehen auch Knuddeltermin. Ne?
Auch
ganz erstaunt, dass es ein bisschen piekst und kratzt.
Ja, okay. Frau Schuller, herzlichen Dank für Ihre Frage.
Ich danke auch.
Ja, gerne. Wenn wir gerade Frau Adler beim Thema Haut im Alter sozusagen sind, ab wann wird denn die Haut älter oder ab wann merkt man denn, meine Haut wird jetzt dann doch auch genauso alt, wie ich mich fühle?
Die Haut altert vom ersten Tag des Lebens an, so wie unser ganzer Körper. Sichtbare Hautalterungszeichen, also wenn man jetzt die Haare mit einkalkuliert, würde man auch schon oft mit 20 sehen, weil vielen zum Beispiel jungen Männern fallen dann schon zuerst die Haare aus. Das ist ja auch durch das Testosteron bedingt, aber auch nicht Zeichen der ganz jungen Jugend. Und die Hautfältchen kommen dann auch schon so ab 30 plus minus, je nachdem, wie jemand veranlagt ist und wie er sein Leben gestaltet. Jemand, der also viel in die Sonne geht, raucht, Alkohol trinkt, Feinstaub hat, sich nicht gesund ernährt, nicht auf den Schlaf achtet, altert viel schneller. Und hellhäutige Menschen sind besonders gefährdet, weil die UV-Strahlung natürlich noch mehr wütet als bei, sagen wir mal, dunkleren Hauttypen. Vielleicht ist einem schon mal aufgefallen, dass also gerade asiatische Haut sehr privilegiert ist, was das Altern anbelangt. Mhm. Da sieht man also sehr spät alt aus, wenn überhaupt. Also da ist weniger Faltenbildung da. Das heißt auch, die Genetik spielt eine Rolle, Reparaturmechanismen, Qualität des Pigments, aber auch Sonnenverhalten. Also in asiatischen Ländern, in manchen, also in Japan habe ich es auch gesehen, man verhüllt sich halt einfach auch in der Sonne und dann sieht man auch viel jünger aus. Und auch die Ernährung spielt eine Rolle. Ne? Wer viel Grüntee trinkt zum Beispiel oder Soja isst und viel Pflanzenkost isst, hat auch eine langsame Hautalterung. Also wir können alle uns um die Haut bemühen, aber irgendwann sieht man immer, weil es auch eine innere Haut- und Menschenalterung gibt. Nicht alles ist immer nur sozusagen selbstverschuldet, sondern natürlich altern wir alle vor uns hin.
Aber das ist doch alles gar nicht schlimm, Frau Adler. Da gibt es doch ganz, ganz viele Cremes dagegen.
Also die Cremes, da würde ich sagen, da kann man sich echt viel sparen. Die versprochenen Antifaltenwirkstoffe, die da auch teuer bezahlt werden, können gar nicht dahin dringen, wo wir sie eigentlich bräuchten. Wir bräuchten sie in der Lederhaut, also in der zweiten Hautschicht, da wo Kollagen ist, also unser Bindegewebe-Stützgerüst, das eben uns den Halt gibt und die elastischen Fasern, was die Rücksprungkraft macht, dass es auch nicht baumelt und die Hyaluronsäure, die uns den Saft gibt. Und das können wir nicht hincremen, weil die Hautbarriere das alles draußen hält. Mhm. Was wir sehr wohl machen können, ist eine Sonnencreme nutzen, das ist ein guter Anti-Aging-Maßnahme und eben auch, wenn wir trockene Haut haben oder hier und da zu Entzündungen neigen, dann kann man diese Stellen eincremen punktuell mit minimalistischen Cremes, also Cremes, die nicht zu viele Inhaltsstoffe enthalten müssen. Zum Beispiel Shea Butter tut es auch, also das einfach pure afrikanische Fett kalt gepresst. Wenn einem das zu fett ist, gibt es auch sehr schöne biomimetische Cremes, also ohne Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe. Es darf ein bisschen Harnstoff am Körper drin sein, das bindet Feuchtigkeit. Im Gesicht kann ein bisschen Hyaluronsäure drin sein. Und wer richtig medizinisch gegen Falten ancremen will, der geht zum Hautarzt oder zu einem Hormonarzt. Man kann gerade zum Beispiel für Leute in der Menopause, Frauen in der Menopause, Östrogen und Progesteron einmischen lassen in eine Creme. Oder man kann mit dem richtig starken Vitamin A arbeiten, das aber so stark ist, dass man es vielleicht nur einmal in der Woche verträgt. Sonst kriegt man auch wieder Schuppen an der Haut und Rötungen. Das sieht dann gar nicht jung aus. Hm. Also wer da so ein bisschen extravagant walten lassen will, der sollte lieber Arzneimittel gegen Falten nutzen. Aber zaubern kann ehrlich gesagt gar nichts. Und vor allem ist es nicht nötig, teure Anti-Falten-Cremes zu kaufen. Hm. Das kann man wirklich bleiben lassen.
Sie haben aber gerade gesagt, Frau Adler, beim Kollagen, da könnte was gehen, sozusagen. Das reimt sich, wollte ich jetzt gar nicht. Aber das heißt, dieser Hype, den es wohl gerade gibt, rund um Kollagen, Kapseln, auch in Cremes, bringt das dann was gegen die Hautalterung?
Also es ist auf jeden Fall kein Mittel, mit dem man Lifting machen kann oder Falten ausbügeln kann. Aber was wir sehr oft sehen, dass einzelne Menschen nicht immer gut versorgt sind mit allen Aminosäuren, also den Bausteinen des Eiweißes, die man braucht, um Kollagen ausreichend aufzubauen. Also wir brauchen bestimmte Aminosäuren, Glycin, Hydroxyprolin und Prolin und auch Lysin, um Kollagen aufzubauen. Und da würden ja einfach auch eiweißreiche Lebensmittel reichen. Aber das kommt nicht immer an. Das kann ich messen, das sehe ich jeden Tag. Und diesen Leuten kann es helfen, dass sie entweder Omas Knochenbrühe trinken, und das nicht die gekochte Oma, sondern das Rezept von Oma, nämlich der Rinderknochen 12 Stunden ausgekocht. Und da kommt dann Kollagen und Hyaluronsäure raus. Dann frische Petersilie drauf für das Vitamin C, weil ohne Vitamin C gibt es keinen Kollagenaufbau. Und wer das nicht machen will, der kann dann eben doch mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten. Und es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass es wirkt. Und wir sehen, dass es wirkt zum Beispiel bei Reibeisenhaut oder wenn die Leute ihr Haarwachstum stimulieren wollen. Es kann auch bei Gelenkbeschwerden hilfreich sein für den Knochen und so ein bisschen für die Durchfeuchtung der Haut. Also es ist kein Wundermittel, aber im Sinne einer Versorgungstherapie kann das auf jeden Fall ein Helfer sein. Und da ist gerade die Forschung dran, das werden wir sehen, da kann ich noch nicht sagen, ob das stimmt, wenn es besonders kleine Peptide, so Eiweißpartikelchen sind in dem Kollagen, dann haben die vielleicht sogar auch einen Stimulationseffekt auf die kollagenbildenden Zellen. Aber das sage ich noch nicht sicher, bitte. Mhm. Deswegen nicht losrennen und das jetzt kaufen. Es ist kein Muss, aber ich benutze es tatsächlich bei meinen Patienten. Ich nehme es auch selber und ich finde, dass es meiner Haut und meinen Haaren und meinen Nägeln sehr gut tut.
Jetzt waren wir gerade so ein bisschen bei der alternden Haut. Jetzt ist Frau Reiter noch in der Leitung. Da geht es um die jugendliche Haut. Hallo, Frau Reiter.
Hallo, ja. Ich habe folgende Frage. Unser Sohn, er ist nicht mehr ganz jugendlich, aber er ist 27 und er hat immer wieder ganz starke Aknepickel am Hals, jetzt aktuell. Und zwar so tiefgründige, im Moment sind die gerade so 2 bis 3 Zentimeter so ausgebreitet mit so kleinen Eiterbläschen obendrauf. Und wir haben jetzt schon alles Mögliche probiert, so Duac-Creme und Ilon-Abszess-Salbe. Und wir sind aber jetzt ein bisschen ratlos, was man denn vielleicht noch tun könnte. Vielleicht noch als Ergänzung, der fährt ganz viel Fahrrad. Und es könnte sein, dass es einfach aktuell der Gurt von seinem Fahrradhelm auch ist, der da reizt. Aber er muss ja irgendwas machen. Und ja, jetzt wollte ich einfach mal nochmal um Hilfe fragen, ob Sie noch eine Idee hätten.
Also Männer haben auch manchmal ja viele männliche Hormone und die können alleine auch für Akne sorgen. Das ist ja eine Akne. Es gibt eine Akne eben durch Hormone, durch auch viele andere Faktoren, die ich gleich ganz gerne mal aufzählen möchte, weil er das für sich abprüfen soll. Manchmal ist es aber auch nur ein Hefepilz, der durch Schweiß sich da vermehrt und durch Reibung eingearbeitet wird. Wenn er also zu Kopfschuppen neigt, kann es auch durch einen Hefepilz sein, diese Haarbalkentzündung. Das sehe ich jetzt leider nicht. Aber zum Thema Akne noch mal ganz kurz für Männer und Frauen, für Junge und Alte. Es gibt nämlich auch die Erwachsenenakne. Was sollte man meiden? Man sollte flüssige Kuhmilch maximal reduzieren oder meiden. Kuhmilch ist ein starker Aknemacher. Die Talgdrüsen werden dadurch sehr stimuliert. Auch Zucker. Weißes Mehl, das im Grunde wie Zucker ist, auch Fastfood und Marihuana und Vitamin B12 Nahrungsergänzungsmittel und Whey-Protein-Shakes und natürlich Hormontherapie im Fitnesssport. All das kann die Akne fördern. Und wenn man das alles weglässt, dann wird man schon eine deutliche Verbesserung der Akne erleben. Also morgens Kuhmilch und Cerealien ist genau Gift für die Haut. Und zusätzlich wieder, ich hatte es vorhin schon an anderer Stelle erwähnt, sehr, sehr hilfreich, einen guten Spiegel von Omega-3-Fettsäuren aus dem Fischöl oder Algenöl zu sich zu nehmen. Am besten die, die nicht ranzig schmecken, wo man nicht rülpst. Es gibt da wirklich gute Hersteller, auch Schwermetall überprüft. Dann Zink, Selen, Vitamin D in der täglich kleinen Dosis. Die Frauen müssen gucken, ob der Eisenspiegel stimmt, also Speichereisen. Auch die Schilddrüse sollte man überprüfen. Und dann, Achtung, nicht zu viel fettige Produkte im Gesicht, weil die machen die Kosmetikakne. Also fettiges Haargel vermeiden und zu viel Pflegecremes. All das kann Akne machen. Und bei den Frauen noch ganz wichtig, die falsche Verhütung, entweder die Hormonspirale oder eine unpassende Pille, kann ebenfalls Akne machen. Und dann kommen erst die Erkrankungen, wo man krankhaft erhöhte Hormonspiegel hat, wie polyzystische Ovarien, das heißt jetzt anders, die Erkrankung, aber darunter kennen es noch die meisten, oder andere Hormonstörungen. Das ist eher die Ausnahme. Und Stress macht noch Akne und so ein Kopfdrüsenhormon, Prolaktin, das haben auch selten Leute erhöht, das macht auch noch Akne.
Wow. Mhm.
Das, und wie können wir aber jetzt konkret heilen?
Frau ja, Leiter, das müsste man erstmal alles ausschließen und ergänzen. Und wenn das innen nicht reicht, dann könnte man zum Beispiel mit dem Wirkstoff Isotretinoin von innen rangehen. Aber diese Maßnahmen, die ich Ihnen gesagt habe, heilen bei sehr vielen schon ausreichend. Und wenn nicht, ist dieses Isotretinoin ein tolles Mittel, um entweder die Akne in Schach zu halten. Dann nimmt man das niedrig dosiert, 10 Milligramm zweimal in der Woche. Oder man nimmt es höher dosiert über ein halbes Jahr. Zum Beispiel, wenn er jetzt 80 wiegen würde, würde der 40 Milligramm am Tag nehmen, immer zum Essen. Und dann wäre der nach einem halben Jahr geheilt. Aber ich würde da eben jetzt, das ist rezeptpflichtig, schon eine hautärztliche Beratung in Anspruch nehmen.
Doch, noch mal
diese Cremes in der Tat sind oft nicht immer so ausreichend. Ja.
Frau Reiter, herzlichen Dank für Ihre Frage. Das war leider schon die letzte, denn das war es mit unserer 1000-Antworten-Sendung zum Thema Haut hier in SWR Kultur. Herzlichen Dank, Frau Adler. Ich glaube, wir hätten noch ein paar Stunden weitermachen können. Danke, dass Sie sich aber diese Stunde Zeit genommen haben, um die vielen Fragen zu beantworten. Vielen Dank.
Danke, dass so viele mitgemacht haben und danke auch für die Einladung.
Genau, vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, die uns Fragen gestellt haben. Ich bin Jochen Steiner, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.